Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 25. Januar. Das sind unsere heutigen Themen.
Sie haben Angst vor einer Erstarkung der kurdischen Bewegung im Norden von Syrien und Sie fürchten, dass dann über autonome Kurden in Nordsyrien auch die kurdische Bewegung in der Türkei erstarken könnte.
Der türkische Machthaber Erdogan kämpft in Syrien gegen kurdische Milizen. Seine politischen und strategischen Motive dafür liegen auf der Hand. Dann, wenn unerlaubtes Campieren plötzlich sehr viel mit Antiziganismus zu tun hat. Eine neue Wegweisung im kantonalen Polizeigesetz diskriminiert ausländische Fahrende.
Da halten wir diesen Artikel so, wird sich für problematisch und auch diskriminierend, eben gerade weil ihnen die Alternative fehlt, für den Leuten keine Alternative geboten wird und weil ganz spezifisch eine Minderheit im Fokus hier ist. Obwohl von Campieren die Rede ist, ist ganz klar, es richtet sich hier gegen ausländische Fahrende.
Und zum Schluss übergeben wir das Wort noch dem Filmemacher Manu Khalil.
Ich spreche von diesen Menschen, die ihr Heimatland und ihre Menschen geliebt haben und wollten eigentlich dort bleiben mit ihren Familien. Und da haben sie alles verlassen. Dann bleibt eine Sehnsucht, bleibt ein Heimweh im Herzen. Und das kann man nicht einfach so vom Erinnerung putzen oder reinwaschen. Das ist unmöglich. Ne?
Das Bernische Historische Museum zeigt eine Ausstellung zum Thema Flucht. Herzstück dabei ist eine Videoinstallation des Filmemachers Manu Khalil. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Salim Staubli die aktuellen Meldungen des Tages.
Donald Trump ist definitiv in der Schweiz angekommen. Vor rund einer Dreiviertelstunde ist der US-amerikanische Präsident in Zürich gelandet. Von dort geht es dann zügig weiter ans World Economic Forum nach Davos, wo Trump wohl morgen seine Rede halten wird. Im Vorfeld seiner Ankunft kam es schweizweit zu Protesten. Juso-Chefin Tamara Funiciello etwa kritisierte, dass Trumps Politik lediglich für reiche, weiße Männer stehe. Genau diese Haltung werde auch am WEF in Davos vertreten. In der Nähe von Mailand hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Mindestens zwei Menschen starben, zahlreiche weitere wurden schwer verletzt. Der Regionalzug ist heute in den frühen Morgenstunden wohl entgleist. Genaue Angaben zur Unfallursache liegen jedoch noch keine vor. Der vollbesetzte Pendlerzug war von der lombardischen Stadt Cremona in Richtung Mailand unterwegs. Dem früheren brasilianischen Präsident Lula da Silva droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren. Er soll wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt werden. Das entschied ein Berufungsgericht in Porto Alegre. Nach der Bekanntgabe kam es zu Demonstrationen sowohl bei Anhängern als auch bei Gegnern da Silvas. Da Silva bestreitet die Vorwürfe. Seiner Ansicht nach will man ihm den politischen Prozess machen, da er im Oktober erneut für das Präsidentenamt kandidieren wolle. In China ist es Wissenschaftlern erstmals gelungen, Affen zu klonen. Die dabei angewandte Methode war zwar schon länger bekannt, bislang hatte der Versuch, Tiere zu klonen, aber nur mit Schafen und einigen anderen Lebewesen funktioniert. Dass die Methode nun an Affen ausprobiert wurde, sei unethisch und Grenze an Tierquälerei, werfen nun Kritiker ins Feld. Für die erfolgreiche Geburt der zwei geklonten Affengeschwister hätten im Vorfeld bereits zahlreiche Experimente an Affen durchgeführt werden müssen. Wissenschaftler, Ethiker und Theologen warnen davor, das Verfahren früher oder später auch auf den Menschen zu übertragen. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un möchte eine Wiedervereinigung mit Südkorea anstreben. Dabei solle auf Hilfe durch andere Länder verzichtet werden. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Kim Jong-un versöhnliche Töne gegenüber Südkorea anschlägt. Sein ultimatives Ziel sei es, eine Wiedervereinigung unter seiner Herrschaft zu erreichen, meint etwa der CIA-Direktor. Nach monatelang zunehmenden Spannungen hatten Nord- und Südkorea sich vor kurzem darauf geeinigt, dass eine nordkoreanische Delegation an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen darf. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag meist wechselnd bis stark bewölkt, am Nachmittag ziehen aus Westen dichtere Wolkenfelder auf und es beginnt zu regnen. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 1200 und 1400 Metern. Mit Föhn bleibt es jedoch weiterhin mild, bei bis zu 13 Grad. Auch am Samstag ist es meist stark bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter. Am Sonntag erwartet uns dann eine Wetterbesserung. Nach anfänglichen Hochnebelfeldern wird es meist sonnig.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der türkische Präsident führt Krieg in einem anderen Land und niemand hält ihn auf. Nicht einmal die Großmächte USA und Russland wagen es, Position zu beziehen. Bereits seit Tagen läuft im Norden Syriens eine türkische Militäroffensive gegen die kurdisch dominierte Stadt Afrin. Die sogenannte Operation Olivenzweig hat inzwischen Tausende von Zivilisten aus der Stadt vertrieben und über 250 Tote gefordert. Die Offensive kommt dabei einem Überfall gleich. Innerhalb von nur wenigen Tagen bombardierte die Türkei Afrin nicht nur aus der Luft, sondern schickte auch Bodentruppen. Die Stadt Afrin ist eine hoch angesehene, kulturell vielfältige und wirtschaftlich starke Stadt mit einer Universität und funktionierender Verwaltung. Doch genau dies ist dem türkischen Präsidenten ein Dorn im Auge. Salim Staubli berichtet.
Es sind unzählige Panzerschüsse, die derzeit die kriegsverseuchte Luft durchdringen, rund um die kurdisch dominierte Stadt Afrin im Norden Syriens. Das türkische Militär bekämpft die Hochburg der kurdischen Miliz YPG bereits seit 5 Tagen, sowohl vom Boden als auch aus der Luft. Offizielles Ziel der Militäroffensive ist es, die Miliz schnellstmöglich zu zerschlagen und so den Einfluss der kurdischen Streitkräfte im Norden Syriens einzuschränken. Inzwischen sind weit über 5000 Menschen aus der belagerten Stadt geflohen, um Zuflucht zu suchen in den benachbarten Dörfern und Städten. Eine andere Wahl hätten die Bewohner der Stadt wohl kaum, meint Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Sie müssen fliehen vor den Auswirkungen der türkischen Invasion, vor dem Bombardement. Sie haben größte Angst, dass es zu Racheakten käme und dass die vor allem kurdische Bevölkerung von den türkischen Invasoren eigentlich, dass da Massaker verübt werden könnten.
Den Befehl für die militärische Offensive gab niemand Geringeres als der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Seine politischen und strategischen Motive dafür liegen auf der Hand.
Sie haben Angst vor einer Erstarkung der kurdischen Bewegung im Norden von Syrien. Sie wollen verhindern, dass das Gleiche geschieht wie in Nordirak, wo die Kurden mehr oder weniger einen autonomen Staat im Staat aufgebaut haben. Und sie fürchten, dass dann über autonome Kurden in Nordsyrien auch die kurdische Bewegung in der Türkei erstarken könnte.
Dass Erdogan für seine Offensive gerade Afrin ausgewählt hat, sei kein Zufall, meint Wiedmer. Die Stadt mit schätzungsweise 320.000 Einwohnern liegt in der kurdisch-demokratischen Föderation Rojava. Dort könne sie strategisch und geografisch wohl kaum an einem besseren Ort liegen und würde sich theoretisch als ideales Zentrum für ein geeintes Kurdistan in Nordsyrien anbieten.
Relativ stark westlich gelegen von diesen kurdischen Flächen und ist für sie eine sehr wichtige, sehr entwickelte Stadt, also eigentlich eine mächtige, auch wirtschaftlich und kulturell mächtige Stadt und würde eine recht wichtige Rolle spielen im künftigen Kurdistan von Syrien. Und das ist mit ein Grund, warum jetzt die Türkei sieht, indem sie dort so einen Keil zwischen dem kurdischen Teil ganz im Westen wie zum größeren Teil im Osten treiben kann, dass sie dann somit eben die Kurden massiv schwächen können.
Den Zeitpunkt für die Offensive hätte der türkische Präsident wohl kaum besser treffen können. Noch bis vor wenigen Monaten wütete in der Region ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen dem Islamischen Staat, kurdischen Milizen und zahlreichen anderen Kriegsparteien. Erdogan zeigte sich damals eher zurückhaltend und verzichtete auf einen militärischen Eingriff. Nun, da der Islamische Staat besiegt ist, sieht die Situation für ihn ein wenig anders aus.
Nachdem der IS, der Islamische Staat, empfindlich geschwächt worden ist und generell nicht mehr als eine große Bedrohung in dieser Region angeschaut wird, kann er sich jetzt diesem Hauptproblem für die Türken, also es ist wirklich nur ein türkisches Problem, diesem widmen, und das heißt einfach, den kurdischen Einfluss so stark wie möglich zu reduzieren.
Laut Christoph Widmer wird der türkische Machthaber alles tun, um den Einfluss der Kurden in Syrien zu schwächen. Territoriale Ansprüche oder Interessen in Syrien selbst habe der türkische Machthaber deshalb aber nicht unbedingt.
Nein, ich denke nicht, dass er irgendwie die Türkei vergrößern möchte. Aber er möchte ganz klar die Macht der Kurden reduzieren. Ich denke, es geht ihm weniger um den türkischen Einfluss in Aleppo selber als den kurdischen zu minimieren. Er hat wirklich Angst vor einem kurdischen Staat. Er hat sehr große Angst, dass es eben auch einen kurdischen Staat innerhalb von der Türkei geben könnte. Und es gibt tatsächlich Verbindungen von der kurdischen Bewegung im Norden Syriens zu der PKK, also den Kurden in der Türkei. Und in diesem ist mehr oder weniger auch ein Bürgerkrieg im Gang, und er hat einfach Angst, dass sich da diese Kurden verbünden könnten gegen die Türkei.
Fraglich bleibt auch, wie die Großmächte Russland und USA auf den erneuten Konflikt reagieren werden. Hatten sie während den letzten Jahren doch großen Einfluss in der Region, zeigen sie sich nun erstaunlich zurückhaltend.
In der Vergangenheit haben sowohl die Russen wie auch die Amerikaner eigentlich recht kooperativ mit den kurdischen Bewegungen zusammengearbeitet. Sie haben ja auch gesehen, dass sie sehr wirkungsvoll die IS, den Islamischen Staat, bekämpfen konnten. Bekannt waren ja auch diese Kämpfe, wo eben auch kurdische Frauen sich extrem stark einsetzen, für die Freiheit der Kurden in diesem Gebiet zu kämpfen. Und jetzt, wo eben der Kampf gegen den IS, der für die Amerikaner am wichtigsten war, eben nicht mehr so wichtig ist, fürchten wir ein bisschen, dass die Amerikaner und die Russen so die Unterstützung der Kurden schwächen könnten, weil sie auch nicht unbedingt eine Zersplitterung der ganzen Region befürworten möchten.
Das waren Einschätzungen von Christoph Widmer, als Geschäftsleiter von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und bevor wir über die Lex Fahrende sprechen im neuen Polizeigesetz, hören wir Musik. Hier sind die Ärzte mit ihrem antifaschistischen Klassiker Schrei nach Liebe, hier in der Live-Version.
Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Keinen interessieren, weil du Schiss vorm Fummeln hast, bist du ein Rassist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für eine dumme Sau du bist.
Rabe Info.
Im Kanton Bern wird es für die fahrenden Minderheiten der Sinti, Jenischen und Roma schwierig, Standplätze zu finden. Grund dafür ist eine neue Regelung im revidierten Polizeigesetz des Kantons, welche der Große Rat am Dienstag gutgeheißen hat. Diese Regelung verlangt, dass gegen unerlaubtes Campieren auf Privatgrundstücken künftig polizeilich vorgegangen werden darf. Diesen Beschluss kritisiert unter anderem die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sie sieht darin eine Diskriminierung von ausländischen Fahrenden und spricht sogar von Antiziganismus. Als problematisch erweist sich vor allem die Tatsache, dass es der Kanton Bern verschlafen hat, alternative und öffentliche Standplätze für die Fahrenden zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden die Fahrenden automatisch straffällig, wenn sie künftig im Kanton Bern Halt machen wollen. Salim Staubli hat bei Beat Gerber von Amnesty International nachgefragt.
Ich denke, besonders der Konflikt in Wieler-Oltigen hat hohe Wellen geworfen. Ein Konflikt mit Anwohnern ist da eskaliert, als sich 200 Fahrende über längere Zeit niedergelassen haben auf einem Transitplatz, der so offiziell eben nicht legal war, sondern hier wurde Land dann eben vorübergehend besetzt und das hat dann zu großen Protesten in der Bevölkerung geführt. Und die Problematik ist die, dass die Behörden keine Alternative angeboten haben diesen Menschen. Es gibt gar keine legalen Transitplätze für ausländische Fahrenden im Kanton Bern. Und das ist die eigentliche Problematik auch dieses neuen Wegweisungsartikels.
Die neue Wegweisung bietet nun kaum Lösungsansätze für das Problem der fehlenden Standplätze. Stattdessen fördert sie laut Amnesty International vielmehr den Antiziganismus. Weshalb?
Es wird überhaupt gar keine Hand zu einer friedlichen Lösung des Problems geboten, eben des Problems dieser fehlenden Transitplätze, vor allem für ausländische Fahrenden. Vielmehr macht so ein Artikel nichts anderes, als dass er Ressentiments fördert, der zementiert eigentlich auch die irrationalen Ängste und Vorurteile gegen Minderheiten der Sinti, der Roma und der Jenischen. Insofern halten wir diesen Artikel so wirklich für problematisch und auch diskriminierend, eben gerade weil ihnen die Alternative fehlt, für den Leuten keine Alternative geboten wird und weil ganz spezifisch eine Minderheit im Fokus hier ist. Obwohl von Campieren die Rede ist, ist ganz klar, es richtet sich hier gegen ausländische Fahrende.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es ja noch offizielle Stand- und Durchgangsplätze. Weshalb wurden denn davon eigentlich so viele geschlossen?
Das ist so, so, also die Zahl der Durchgangsplätze ist kontinuierlich zurückgegangen. Das ist ein Problem in der ganzen Schweiz. Also im Jahr 2000 gab es insgesamt noch etwa 50 solche Plätze. Im Moment sind es gerade noch mal um die 20. Also das benötigen würde man eigentlich viermal mehr, um diese Menschen allen einen Platz bieten zu können, die gerade in den Sommermonaten durch die Schweiz ziehen. Und ja, das hat mit Widerständen zu tun, meist in der Bevölkerung, den Anwohnern, die eben sich beklagen über Verschmutzung ihres Grundstücks oder über andere Unannehmlichkeiten, die durch diese Ansiedlung von oder den vorübergehende Ansiedlung von Fahrenden ausgelöst werden. Und nochmal, die Problematik aus unserer Sicht besteht einfach darin, dass den Menschen gar keine Alternative geboten wird, denn sie können sich nicht einfach in Luft auflösen, sind nun mal Fahrende, die eben nicht sesshaft sind, sondern sich von einem Ort zum anderen bewegen und so ihre Kultur leben. Und da muss es irgendeine Lösung geben.
Von den zwischenzeitlich provisorischen Übergangslösungen, die es ja mal gegeben hat, profitieren oder profitierten vor allem die Schweizer Fahrenden und viel weniger die ausländischen. Weshalb ist das dort so?
Ja, hier wird eine Unterscheidung vorgenommen. Es ist so, dass im Zusammenhang mit dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten auch in der Schweiz die Gruppe der Fahrenden offiziell als nationale Minderheit anerkannt wird. Das betrifft aber eben Jenische und Sinti, aber nicht Roma. Also hier wird die Gruppe der Roma wird nicht als nationale Minderheit anerkannt. Und gerade bei diesen ausländischen Fahrenden, da handelt es sich eben um Roma, die aber nicht schweizerische Nationalität haben und auch nicht hier sind, denn Roma in der Schweiz sind im Normalfall sesshaft. Das ist hier offensichtlich auch, wird eine Unterscheidung vorgenommen und es werden dann teilweise auch in diesen Gruppen gegeneinander ausgespielt. Das ist sehr schade, weil es wäre wirklich auch möglich, hier mal eine nachhaltige Lösung zu schaffen. Und ich denke mir, es ist die Aufgabe der Politik, hier Lösungen anzubieten und nicht eben weiter mit Ressentiments zu arbeiten und kurzfristig irgendwie den Anwohnern gerecht zu werden, dann aber einer ganzen Minderheit einen Schaden zuzufügen. Das ist sehr bedauerlich.
In dem neuen Gesetzesartikel geht es hauptsächlich um Reglementierungen, also darum, dass die Fahrenden künftig nicht mehr unbewilligt Land besetzen dürfen. Über mögliche Sanktionierungen bei Verstößen wurde aber kaum debattiert. Heißt das, die Polizei oder die Justiz kann künftig nach eigenem Gusto entscheiden, welche Konsequenzen ein Verstoß für die Fahrenden hat?
Ja, das ist die Unsicherheit, die sich nach der gestrigen Ratsdebatte eben noch stellt. Also es ist zwar ein neuer Artikel da, aber die Durchführung ist noch offen. Die Mehrheit der Kommission wollte ja, dass die Polizei innerhalb von 24 Stunden Fahrende wegweisen soll und dann nötigenfalls auch Gewalt anwenden soll und ein Gelände so räumen lässt. Also das wurde jetzt zurückgewiesen. Jetzt wird nochmal darüber nachgedacht, wie das denn konkret auch wirklich ausgestaltet werden könnte, diese Umsetzung, weil diese Leute können sich nicht in Luft auflösen, man muss ihnen eine Alternative bieten und der Polizei einfach das Problem dann zuzuweisen und zu sagen, jetzt schafft diese Menschen hier weg, das ist auch eine Zumutung, das ist so auch für die Polizei eine Zumutung und selbstverständlich für die Menschen sehr belastend. Also ich denke mir, hier ist sicherlich der Kanton gefordert, eben eine realistische Lösung anzubieten und nicht bloß einen neuen Artikel im Gesetz zu verankern, der überhaupt gar nicht Hand bietet zu einer nachhaltigen Lösung.
Sagt Beat Gerber von Amnesty International. Das neue Polizeigesetz inklusive der Lex Fahrende tritt Anfang nächsten Jahres in Kraft.
Rabe Info. Kultur.
Seit dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der Vertriebenen nie mehr so hoch. 65 Millionen Menschen befinden sich zurzeit auf der Flucht. Diesen Menschen will das Bernische Historische Museum mit der aktuellen Ausstellung Flucht ein Gesicht geben. Anstelle abstrakter Zahlen rückt die Ausstellung konkrete Schicksale ins Zentrum. Dabei werden Gründe angesprochen, warum ein Mensch überhaupt flieht, welche Hindernisse es unterwegs zu bewältigen gibt, welche Ängste und Hoffnungen diese Menschen mit sich tragen und welche Perspektiven Flüchtende in einem Land wie der Schweiz überhaupt erwarten. Herzstück der Ausstellung Flucht ist die Videoinstallation eines Mannes, der selber vor rund 20 Jahren aus Syrien geflüchtet ist und mittlerweile einer der bekanntesten Schweizer Filmemacher ist, Mano Khalil. Ein Beitrag von Gisela Feutz.
Millionen Kinder, Frauen und Männer sind zurzeit weltweit auf der Flucht. Letztes Jahr flohen rund 170.000 Menschen über das Mittelmeer. Rund 18.000 Menschen stellten in der Schweiz einen Asylantrag. Wenn wir von geflüchteten Menschen sprechen, dann sprechen wir oft von Zahlen. Die aktuelle Ausstellung mit dem Titel «Flucht» im Bernischen Historischen Museum wolle explizit einen anderen Blickwinkel einnehmen. Das sagt Museumsdirektor Jakob Messerli.
Hinter diesen Zahlen sind ja auch alles Menschen. Es sind individuelle Schicksale, es sind individuelle Geschichten mit ihren Ängsten, Hoffnungen, Erwartungen. Der Rundgang folgt fünf typischen Biografien von Flüchtlingen. Die Biografien sind fiktiv, aber die Geschichten dahinter sind real, also zusammengesetzt reale Geschichten.
Anhand der Geschichten dieser fünf Personen zeigt die Ausstellung Flucht, warum sich jemand entschließt zu fliehen. Es geht um Hindernisse und deren Bewältigung auf der Flucht. Es geht um Alltag und Perspektiven und eben auch um Sorgen, Ängste und Hoffnungen dieser Menschen. Weltweit sind mehr als 90% der Vertriebenen auf Unterstützung angewiesen. Entsprechend vermittelt die Ausstellung auch einen Einblick ins Engagement von Hilfsorganisationen und ins Asylwesen. Wie läuft so ein Asylverfahren ab? Wer bekommt Asyl? Welche Auswirkungen hat ein Asylentscheid auf die Zukunft eines Schutzsuchenden? An Hörstationen erzählen unterschiedliche Menschen.
Es ist schwierig. Wirklich schwierig, wenn man nicht sicher ist, ob man hier in der Schweiz bleiben darf oder nicht. Das heißt, in dieser Zeit, man, sogar wenn es Deutschkurs erlaubt ist, dann man kann nicht wirklich richtig konzentrieren in dieser Zeit.
Aber in der Schweiz war es so einfach frei. Man darf alles sagen, ohne Angst. Aber in gleicher Zeit, ich habe auch Angst gehabt, was ich habe gesagt gegen die Behörde, dass vielleicht die Behörde sagt die Syrienbehörde. Und wenn sie senden mir dort, dann sie haben alles bereit, was ich habe dagegen gesagt. Und da ja, das, man lebt immer in Angst.
Das Herzstück der Ausstellung Flucht ist eine Videoinstallation des preisgekrönten Filmemachers Mano Khalil. Auf drei großformatigen Bildschirmen wird eine eindrückliche Collage gezeigt mit Bildern von Angriffen auf Städte, von Flüchtlingsströmen und von Lagern, in welchen Menschen unter kritischen Umständen leben müssen. Mano Khalil ist selber vor 20 Jahren aus Syrien geflüchtet und seitdem lebt er in der Schweiz. Das Material für seine Videoinstallation sei von verschiedenen Kameramännern zusammengetragen worden, erzählt er.
Ich habe verschiedene Filmequipen, einmal in irakischen Kurdistan, einmal in Syrien, in Aleppo, als Aleppo noch im Krieg war. Ich habe von Aleppo Media Center damals viele, viele Material bekommen, von Bombardierung. Tatsächlich Sachen, die schwer drehbar waren eigentlich. Kameramänner, die sie ihr Leben riskiert haben, um eine fallende Bombe zum Beispiel zu aufnehmen Ich habe selbst in Griechenland gedreht. Ich war zweimal in Idomeni. Ich habe Leute begleitet, wie sie laufen, wie sie ins Flüchtlingslager kommen. Und von dem gesamten Material wollte ich eigentlich keinen Film drehen. Ich bin Filmemacher zwar, aber wollte ich keinen Film drehen. Das ist etwas anders.
Zu Mano Khalils bekanntesten Filmen gehören «Unser Garten Eden», «Der Imker» oder «Die Schwalbe». Alle sind sie mehrfach preisgekrönt. Für die Ausstellung Flucht habe er keinen Film im eigentlichen Sinne machen wollen. Vielmehr sei es ihm um die Vermittlung von Emotionen gegangen, sagt der 53-Jährige.
Das spricht von Menschen, spricht von Situationen, beispielsweise Syrien als Land, wo man sein Land, sein Haus, seine Familie eigentlich verlassen musste wegen dem Krieg. Nicht, weil sie nicht zum Essen hätten, weil viele Menschen immer noch denken, dass es Flüchtling muss gemagert sein und nicht zu essen, nicht zum Trinken hätte. Heutzutage mit einem Tsunami, jeder Mensch ist Flüchtling, mit einem Erdrutsch oder einem Erdbeben, jeder Mensch, auch hier in der Schweiz, Flüchtling kann sein, oder?
Nicht nur Kriege, sondern auch Umweltkatastrophen können dazu führen, dass Menschen plötzlich zu Flüchtlingen werden. Tatsächlich ist Flucht eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Schließlich sind selbst unsere Urväter, der keltische Stamm der Helvetier, einst aus dem heutigen Ausland in die Schweiz eingewandert. Das Gefühl, Vertrautes zurücklassen zu müssen und sich als Flüchtling auf eine Reise ins Unbekannte zu begeben, ist schwer nachvollziehbar, wenn man es selber nicht erlebt hat. Und trotzdem hofft Manu Khalil, dass die Ausstellung Flucht dazu beiträgt, Verständnis und Solidarität für diese Menschen zu wecken.
Ich hoffe, dass es so. Deshalb habe ich auch mitgemacht, weil man kommt hier, man integriert sich in der Gesellschaft und versucht mitmachen und dieses Land bauen. Schweiz war immer schön und von verschiedenen Völkern und Religionen gebaut. Schweiz war nie ein Nationland. Verschiedene Menschen leben zusammen in diesem Land. Und wenn ich sehe, dass ich nicht mehr etwas bewege, dann halt sitze ich zu Hause und warte auf meinen Tod.
Manu Khalil hat einst in Damaskus Jura und Geschichte studiert. Er spricht fließend Kurdisch, Arabisch und Tschechisch. Denn als er aus Syrien fliehen musste, war seine erste Station die damalige Tschechoslowakei. Seit 17 Jahren lebt Manu Khalil nun in der Schweiz. Zuerst landete er im Tessin, wo er Italienisch lernte. Heute lebt er in Bern. Gerade eben wird sein neuestes Werk Hafis und Mara an den Solothurner Filmtagen gezeigt. Manu Khalil ist in der Schweiz angekommen. Und trotzdem. Ein Mensch, der einst habe fliehen müssen, werde diese Erfahrung nie vergessen, sagt er.
Ich spreche von diesen Menschen, die ihr Heimatland und ihre Menschen geliebt haben und wollten eigentlich dort bleiben mit ihren Familien, mit ihrer Umgebung, mit ihren Tierchen, mit ihren Ziegen und drei Hühner zu Hause zum Beispiel. Und da haben sie alles verlassen. Dann bleibt eine Sehnsucht, bleibt ein Heimweh im Herzen und das kann man nicht einfach so vom Erinnerung putzen oder reinwaschen, das ist unmöglich. Ne?
Die Ausstellung Flucht inklusive der Videoinstallation von Manu Khalil ist noch bis am 16. September im Bernischen Historischen Museum zu sehen. Mehr Informationen dazu gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 26. Januar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Salim Staubli und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.